angebissen. Einen Zwerg, etwa doppelt so groß wie ein Glasmann und auf keinen Fall haarig wie Tullio. Nein, alabasterfarbene Haut sollte er haben, einen zu großen Kopf und krumme Beine. Nun wenigstens wusste der Hänfling immer genau, was er wollte, auch wenn seine Bestellungen deutlich seltener kamen, seit der Pfeifer in der Stadt war. Orpheus überlegte gerade, ob er dem Zwerg fuchsrotes oder albino-weißes Haar geben sollte, als Oss klopfte und auf sein Herein den Kopf durch die Tür steckte. Oss hatte sehr abstoßende Tischmanieren und wusch sich nicht gern, aber das Anklopfen vergaß er nie.
»Da ist schon wieder ein Brief für euch, Herr.«
»Ach, tat es nicht gut, so genannt zu werden, Herr?« Oss trat ein, neigte den kahlen Kopf, manchmal übertrieb er es mit der Unterwürfigkeit, und reichte Orpheus ein versiegeltes Papier. Papier? Das war seltsam. Gewöhnlich schickten die feinen Herrschaften ihre Bestellungen auf Pergament, und das Siegel kam ihm auch nicht bekannt vor. Nun, wie auch immer, es war schon die dritte Bestellung an diesem Tag, die Geschäfte gingen gut. Daran hatte auch die Ankunft des Pfeifers nichts geändert. Diese Welt war einfach wie gemacht für ihn. Hatte er das nicht immer gewusst, schon als er Fenollius' Buch zum ersten Mal mit schwitzenden Schuljungenfingern geöffnet hatte? Hier kam er für seine meisterhaften Lügen nicht als Fälscher oder Hochstapler ins Gefängnis. Hier schätzte man seine Talente und ganz Ombra verbeugte sich, wenn er in seinen feinen Kleidern über den Markt ging. Fabelhaft. »Von wem kommt der Brief?« Oss zuckte die geradezu lächerlich breiten Schultern.
»Ich weiß nicht, Herr. Farid hat ihn mir gegeben.«
»Farid?« Orpheus richtete sich auf. »Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Hastig riss er Oss den Brief aus den klobigen Fingern. Orpheus. Natürlich, er schrieb nicht lieber oder sehr geehrter. Der Eichelherr log nicht einmal bei der Anrede. »Farid hat mir berichtet, was du für die Worte verlangst, um die meine Frau dich gebeten hat. Ich gehe auf den Handel ein.« Orpheus las die Worte 3, 4, 5 Mal, aber ja, da stand es schwarz auf weiß. »Ich gehe auf den Handel ein.« Der Buchbinder hatte angebissen. Konnte es tatsächlich so leicht sein? »Ja, warum nicht? Helden sind Dummköpfe.« Hatte er das nicht immer gesagt? Der Eichelherr war in die Falle gegangen und er musste sie nur noch zuschnappen lassen. Mit einer Feder, etwas Tinte und seiner Zunge. »Geh, ich will allein sein«, fuhr er Oss an, der gelangweilt dastand und die beiden Glasmänner mit Nüssen bewarf, »und nimm Jaspis mit.« Orpheus wusste, dass er allzu gern laut mit sich selbst sprach, wenn er seine Gedanken verfertigte. Also musste der Glasmann aus dem Raum. Jaspis saß allzu oft auf Farids Schultern, und von dem, was Orpheus nun zu schreiben gedachte, durfte der Junge auf keinen Fall erfahren. Zwar wünschte der dumme Bengel sich Staubfinger noch sehnsüchtiger zurück als er selbst, doch ob er dafür den Vater seiner Liebsten opfern würde, war fraglich. Nein. Farid himmelte den Eichelherr inzwischen genauso an, wie alle anderen es taten. Eisenglanz warf seinen Bruder einen schadenfrohen Blick zu, als Oss Jaspis mit fleischigen Fingern vom Schreibpult pflückte. »Pergament«, befahl Orpheus, sobald die Tür hinter den beiden zufiel, und Eisenglanz machte sich eilfertig daran, den besten Bogen auf das Pult zu spannen. Orpheus aber trat ans Fenster und blickte zu den Hügeln, aus denen der Brief des Eichelhähers vermutlich gekommen war. Zauberzunge. Eichelhäher. Sie hatten ihm großartige Namen gegeben. Und ja, Mortimer war mit Sicherheit sehr viel edler und tapferer als er selbst. Aber an Schlauheit konnte es dieser Ausbund an Tugend nicht mit ihm aufnehmen, denn Tugend machte dumm. »Bedank dich bei seiner Frau, Orpheus«, dachte er, während er begann, auf- und abzugehen. Nichts half besser beim Denken. »Hätte seine Frau nicht so viel Angst, ihn zu verlieren, hättest du vielleicht nie den Köder bekommen, den du brauchst.« Oh, es würde fantastisch werden. Sein größter Triumph. Einhörner, Zwerge, bunte Feen, Das alles war nicht schlecht, aber es war nichts gegen das, was er nun vollbringen würde. Er würde den Feuertänzer von den Toten zurückholen. Orpheus hatte der Name, den er sich gegeben hatte, jemals besser gepasst. Aber er würde schlauer sein als der Sänger, dem er den Namen gestohlen hatte. Er würde einen anderen an seiner Stelle ins Totenreich schicken und dafür sorgen, dass er nicht zurückkam. Staubfinger, hörst du mich in dem kalten Land, in dem du bist? Flüsterte Orpheus, während Eisenglanz mit Eifer die Tinte anrührte. Ich habe den Köder gefangen, der dich freikaufen wird, den wunderbarsten aller Köder, geschmückt mit den prächtigsten blassblauen Federn. Er begann vor sich hin zu summen wie immer, wenn er mit sich zufrieden war, und nahm erneut Mortimers Brief zur Hand. Was schrieb der Eichelhäher noch? Es wird geschehen, wie du verlangst. Beim Huf des Teufels. Er schrieb schon im Stil öffentlicher Verlautbarungen, wie die Räuber alter Zeiten. Ich werde versuchen, die weißen Frauen zu rufen. Und du schreibst im Gegenzug Worte, die meine Frau und meine Tochter zurück in Elinors Haus bringen. Über mich aber soll es nur heißen, dass ich ihnen später folgen werde. Nanu, was war das? Orpheus ließ überrascht das Blatt sinken. Mortimer wollte bleiben? Warum? Weil ihm sein edles Heldenherz nach der Drohung des Pfeifers nicht erlaubte, sich davon zu stehlen? Oder gefiel es ihm einfach zu gut, den Räuber zu spielen? Nun, wie auch immer, edler Herr, sagte Orpheus leise. Ach, er liebte den Klang seiner Stimme. Das Ganze wird sich anders abspielen, als du es dir vorstellst, weil Orpheus eigene Pläne für dich hat.